Guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe fast alle bis auf die Five was persönlich begrüßt, aber schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass der Jonathan wieder gut nach Hause gekommen ist. Ach, und die Monika, die habe ich auch noch nicht begrüßt, das stimmt. Ja, ich wollte euch heute auf eine Geschichte mitnehmen in der Bibel. Ich weiß nicht, von der haben wir irgendwie schon alle gehört. Die hört sich aber sehr märchenhaft an. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die liberaler sind, die sagen, wir wissen gar nicht genau, wer diese Geschichte geschrieben hat. Die Umstände, die da sind, sind so, ja, unglaublich. Wir denken eher, dass das eine Übertragung ist, dass es einfach eine symbolische Geschichte ist, dass sie aber nicht tatsächlich geschehen ist. Für mich persönlich ist die Geschichte aber passiert, weil ich Gott alles zutraue. Für mich ist Gott der Schöpfer des Universums. Er hat 6 Tage gebraucht, laut der Bibel. Wenn er 5 Minuten gebraucht hätte, hätte er es auch geschafft. Wenn er 2000 Jahre gebraucht hätte, wäre es auch okay gewesen, weil Gott allmächtig ist. Und ich muss nicht hinterfragen, was stimmt und was nicht stimmt. Ich vertraue darauf, dass die Bibel recht hat. Und ich finde auch diese Geschichte, die ich heute hier mitgebracht habe aus der Bibel, aus dem 4. Buch Mose 22, da kommt für mich zum ersten Mal auch der Tierschutz vor, so ein bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tierschützer diese Geschichte gar nicht so schlecht finden. Es geht um einen Mann, der irgendwie in der Bibel gar nicht vorher vorkommt. Man weiß also gar nicht so viel über ihn. Man weiß nur, dass er ein Wahrsager war. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir genau, Wahrsager und Magier und so, solche Leute mochte Gott eigentlich nicht. In dieser Geschichte benutzt aber Gott solch einen Menschen. Und ich bin auch da wieder erstaunt, wen Gott sich aussucht, wer ihm für seine Pläne zur Verfügung steht. Und wie er damit umgeht. Es ist nämlich so, wir sind jetzt in der Zeit, wo Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen ist und sich langsam dem Land Kana annähert. Und es gibt schon mehrere Kämpfe, die sie gemacht haben und mehrere Siege haben sie davon getragen. Und es ist natürlich klar, das haben wir auch nochmal diese Woche in unserer stillen Zeit gelesen, zum Beispiel in Jericho, die Prostituierte dort, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die hat den beiden Kundschaftern gesagt, dass sie schon so viel davon gehört hat, wie Gott Israel durch die Wüste geführt hat, wie er Siege geschenkt hat, wie er sie versorgt hat, dass man in Jericho Angst vor ihnen hatte. Und genauso war das hier bei den Moabitern. Die Moabiter, es ist sogar ein Brudervolk von Israel, hat Angst vor den Juden, vor den Israeliten. Und der König Balak ben Zippor, der hat besonders große Angst. Wobei, er hätte gar keine Angst haben müssen, denn im 5. Buch Mose steht ausdrücklich, dass Gott zu Mose sagt, dass er die Moabiter nicht angreifen soll. Also gerade der, um den der so eine Angst hat vor den Israeliten, der hätte gar keine Angst haben brauchen. Da stellt man sich manchmal vor, wie man sich vor irgendwas Angst macht, was gar nicht nötig ist. Naja, auf jeden Fall dieser Balak, der ruft diesen Magier, beziehungsweise er überlegt sich, was kann ich tun? Und dann gibt es diesen Biliam, der Biliam Ben Beor, der wohnt in Petor, der ist bekannt dafür, dass er eine Vollmacht hat. Vielleicht nicht eine Vollmacht von Gott, sondern vielleicht eine Vollmacht von der dunklen Seite, von Satan. Der kann Segen und Flüche aussprechen. Und wenn der was ausspricht, dann kann man davon ausgehen, dass das auch eintritt. Und an diesen Mann, der einen besonders guten Ruf in dieser Beziehung hat, in Biliam, wendet er sich. und schickt eine Abordnung von angesehenen Leuten zu ihm und die bitten ihn, mitzukommen und das Volk Israel zu verfluchen. Stellt euch das mal vor, was das bedeutet. Der Augapfel Gottes soll verflucht werden. Und der Biliam, der sagt zu diesen, also die hatten auch ganz viel Geld dabei und Kleider, er hatte seinen Wahrsagerlohn, steht in der Bibel. Also er hatte, die haben schon was aufgeboten, der sollte das nicht umsonst machen, sondern der hätte Ansehen bekommen und auch Reichtum. Und der Biliam sagt dann zu den Leuten, bleibt heute Nacht hier, denn ich will euch Bescheid geben, wie Jahwe zu mir gesprochen hat. Also dieser Biliam, obwohl er von der anderen Seite ist, kennt er Gott. Und er sagt sogar Jahwe zu ihm. Und wenn wir weiterlesen, dann steht in ein paar Versen weiter, da steht dann nochmal, ich will euch sagen, den Befehl meines Gottes Jahwe. Also der Biliam hatte eine Beziehung zu Gott, zu Jehova, aber wahrscheinlich nicht nur zu ihm, sondern auch zu anderen Göttern. Jahwe war für ihn ein Gott von vielen, der zwar mächtig war, aber wie sagt man in der Bibel, er hinkte auf beiden Seiten. Er hat Gott verehrt, den Gott Jehova, aber er hatte auch andere Götter geehrt. Naja, und auf jeden Fall kriegt er den Befehl von Gott, ganz eindeutig, ganz klar, du sollst nicht mitgehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Habt ihr das auch manchmal? Ihr fragt Gott um irgendwas und ihr kriegt von Gott eine ganz klare Antwort. Ganz klar sagt Gott, nein, du bleibst hier, du sollst dieses Volk nicht verfluchen. Und der Biliam geht auch zu den Abgeordneten am nächsten Tag, tut mir leid, Vater, ich kann nicht mitkommen, weil ich darf das Volk Israel nicht verfluchen. Dann ziehen die ab, kommen zum Balak, zu dem König und sagen, der Biliam ist leider nicht mitgekommen. Aber der Balak, der lässt sich nicht so schnell entmutigen, der schickt andere Leute, noch höher angesiedelte in der Hierarchie und in der Wertschätzung des Volkes, noch höhere Beamte mit noch mehr Geld und schickt sie wieder zu Biliam. Und der Biliam sagt dann, selbst wenn Balak mir ein Haus voll Silber und Gold geben würde, könnte ich den Befehl meines Gottes nicht übertreten, weder im Kleinen noch im Großen. Aber bleibt auch ihr diese Nacht bei mir, dann werde ich erfahren, was Jahwe zu mir sagt. Der Biliam hat ein geteiltes Herz. Der sieht das ganze Gold und Silber, sagt zwar, nimm das nicht an, darf ich nicht, aber im Grunde etwas schon. Und deswegen fragt er Gott halt nochmal. Und da denke ich so an mich, wenn ich was so gerne haben möchte, wenn ich mir so etwas wünsche und Gott hat Nein dazu gesagt, dann frage ich ihn vielleicht nochmal, vielleicht sagt er beim nächsten Mal ja. Oder das haben wir jetzt erlebt, unsere Enkel waren da und der Boas kam zu mir und sagte, darf ich das und das und das? Also seine Mutter hatte vorher gesagt, nee, das gibt's nicht. Wollte mal ausprobieren, ob der Opa weicher ist. Manchmal gelingt's, manchmal nicht. Und der Biliam, der wendet den gleichen Trick an. Er geht wieder in die Nacht und hört, was Gott ihm sagt. Und dann sagt Gott zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann mach dich auf den Weg, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Da fragt man sich das. Komisch. Gott hat ganz klar Nein gesagt und jetzt sagt er plötzlich, du darfst doch gehen. Ich habe mich gefragt, wie das wohl gemeint ist. Und ich glaube, dass es so ist, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Und Gott lässt zu, dass wir manchmal Dinge tun, die er nicht möchte. Und dass wir Wege gehen, wo er eigentlich sagt, nee. Und wo wir eigentlich wissen, das ist nicht richtig, das ist ein schlechtes Gewissen. Und dann freut sich der Biliam. Das ist so meine Mutter früher, wenn ich auch was gebeten, um etwas gebeten hat, was sie nicht wollte, dann mach's doch einfach, hat sie dann gesagt. Und ich wusste schon genau, eigentlich will sie das nicht. Und dann hat mich das schon so ein bisschen aufgeweckt und ich wusste schon, dass es nicht richtig ist. Und ich denke mal, das war hier ähnlich. Eigentlich wusste der Biliam, dass er nicht gehen soll. Und er geht aber. Hat oberflächlich gemerkt, ach, Jehova hat gesagt, ich darf gehen, dann geht er. Und dann kommt die Situation mit dem Tierschutz, wie ich erzählt habe. Da, als er sich auf den Weg macht, da entflammt Gottes Zorn, steht in der Bibel. Weil Gott eigentlich zu seinem Wort steht. Und er ist zornig, weil der Biliam das ausnutzt. Und dann geschieht das, dass er mit dem Esel unterwegs ist, er hat noch zwei Diener dabei und dann steht da der Engel Jahwes mit einem Schwert. Und die Eselin, die wich vom Weg ab und läuft auf das Feld. Der Biliam, der schlägt wie ein störrischer Esel, so ein blödes Vieh. Was macht die denn? Die hat sowas noch nie gemacht. Also ich kriege zu viel und schlägt sie. Und dann geht der Engel weiter und stellt sich an eine schmale Stelle auf einem Feldweg und rechts und links sind Mauern. Und der Esel drückt den Biliam so an die Mauer und der Biliam verletzt sich vielleicht sogar sein Bein und ist so sauer und schlägt so auf den Esel weg und wundert sich über dieses Tier, weil er das schon lange hat und eigentlich immer das getan, was er wollte. Und ein treues Tier, weil er hat bestimmt eine gute Beziehung, weil zu seinen Haustieren hat man ja oft eine ganz freundliche, liebevolle Beziehung. Und wenn der Esel ihn über Jahre schon überall hingebracht hat, dann hat er sich wahrscheinlich gewundert, was mit dem Tier heute los ist. Und dann stellt sich der Engel an eine andere Stelle, wo es überhaupt kein Ausweichen mehr gibt. Und der Esel kann weder links noch rechts. Was macht der? Der legt sich hin. Und der Biliam flippt völlig aus und schlägt dieses Tier mit dem Stock. Und dann steht hier, da ließ Jahwe die Eselin sprechen. Sie sagt zu Biliam, was habe ich dir denn getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast, weil du mich zum Narren hältst, schrie Biliam. Der wundert sich noch nicht mal darüber, dass ein Esel plötzlich spricht. Der redet mit denen ganz normal und sagt, weil du mich zum Narren hältst. Dann sagt die Eselin, bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist, habe ich jemals so reagiert wie heute? Nein, sagte er. Das ist der Dialog zwischen den beiden. Und dann öffnet Gott die Augen von Biliam und er sieht, was der Esel gesehen hat. Der Esel ist eigentlich ein dummes Tier, aber ich glaube, der Biliam ist ein Kamel. Der weiß gar nichts. Er hat nicht gemerkt, er ist überhaupt nicht sensibel. Und plötzlich wieder den Engel und dann sagt der Engel zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich gegen dich gestellt, denn dein Weg ist ganz gegen mich. Die Eselin sah mich und wich für mich aus. Nun schon dreimal hätte sie das nicht getan, dann hätte ich dich erschlagen und sie am Leben gelassen. Da sagte Biliam zu dem Engel, ich habe Unrecht getan. Ich habe nicht gemerkt, dass du dich mir entgegengestellt hast. Die Sache missfällt, will ich umkehren. Geh mit den Männern, sagte der Engel Jahwes. Aber du darfst nur das aussprechen, was ich sage. So zog Biliam mit der Gesandtschaft Balaks weiter. Komisch. Gott hatte gesagt, du darfst gehen. Jetzt will Gott den Biliam sogar töten. Gott ist bereit, den Biliam zu töten. Das ist so widersprüchlich. Und dann ist der Esel sozusagen da, um den Biliam zu retten. Selbst in der Wut Gottes schenkt Gott noch eine Möglichkeit, umzukehren. Das ist ein wunderbares Beispiel für uns. Wenn wir total falsch liegen, wenn wir uns falsch entschieden haben, wenn Gott alle Dinge tun kann, um gegen uns zu sein, um wütend auf uns zu sein, so schickt er uns doch Rettung. Und der Esel ist in diesem Fall die Rettung für den Biliam. Und er sagt dann, ich habe Unrecht getan. Aber wenn wir die Bibel weiterlesen, Biliam wird dreimal im Neuen Testament noch erwähnt. Und zwar, das steht einmal in Galater 6, Vers 7. Nee, stimmt gar nicht. In Judas 1, Vers 11. Wehe ihnen, sie folgen dem Beispiel von Kain, der seinen Bruder erschlagen hat. Wie Biliam haben sie sich für verkehrte Wege entschieden. Oder dann in 2. Petrus 15 und 16. Den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre. Genauso wie Biliam, der Sohn des von Beor. Er hat bereitwillig für Geld Unrecht getan. Und dann in Offenbarung steht nochmal was von Biliam. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest es in eurer Mitte, du duldest in deiner Mitte Leute, die an der Lehre von Biliam festhalten. Aber Biliam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Das sind Dinge, die stehen gar nicht hier in der Geschichte drin. Aber dreimal kommt er noch im Neuen Testament vor. Also der Biliam hat schon eine große Bedeutung. Und ich finde es ja wirklich interessant, dass Gott dem Biliam eine Chance gegeben hat, umzukehren. Und er hat es nicht getan. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann geht es jetzt mit Opfern weiter und Biliam soll dann das Volk verfluchen und er sagt sogar dann Jesus voraus, ein Stern, der aufgeht, das erinnert an die Weihnachtsgeschichte. Und trotzdem, der Biliam und der Balak zerstreiten sich, weil der Biliam nicht das tut, was der Balak will. Aber das ist ganz klar, dass Biliam das nicht tun darf, weil Gott immer noch das Zepter in der Hand hält. Und das steht in Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Gott hatte beschlossen, das Volk Israel zu segnen. Gott hat beschlossen, seine Verheißungen wahrzumachen. Und er konnte selbst ein Biliam, ein Wahrsager, der auf der falschen Seite stand, nichts gegen tun. Wenn wir allerdings die Sache hier aus dem Neuen Testament lesen, dann wissen wir, und das liest man auch in der Geschichte, die dann folgt, dass der Biliam sich dann doch bei den Moabitern irgendwie niedergelassen hat und wahrscheinlich doch mit dem Balak eine Strategie überlegt hat, wie er das Volk Israel zu Fall bringen kann und hat dann das so gemacht, dass sie wirklich in den fremden Ländern, wo sie waren, Götzenfleisch gegessen haben, teilweise sich mit Frauen eingelassen haben von den anderen Stämmen. Und das war eine Sache, die Gott nicht gefiel. Und die Grundlage dafür, diesen Anschluss dafür hat der Biliam gegeben. Biliam, der gesagt hat, mein Gott und mein Jehova, ich muss hören, was er sagt. Es ist schon eine Gefahr, wenn man sagt, ich gehöre zu Gott und ich tue, was Gott will, aber ich muss wirklich tun, was Gott will und ungeteiltes Herz haben, weil sonst rennt man in die Irre. Und ich fand diesen Text wirklich, der hat mich sehr berührt, weil ich finde ihn gar nicht so weit weg. Die Gefahr besteht bei jedem von uns. Wir kennen immer nur unser Sonntagsgesicht, aber ich glaube, jeder von uns hat Seiten an sich, die nicht so ganz in Ordnung sind und wo es vielleicht gut ist, dass der andere das nicht kennt. Und wir sollten uns wirklich nochmal prüfen, sind wir auf der richtigen Seite und gehorchen wir Gott? Oder fragen wir Gott so lange, bis er sagt, mach das. Aber im Grunde wissen wir, dass Gott möchte, dass wir ihm gehorchen, dass wir ein ungeteiltes Herz haben, dass wir ihm folgen und vor allem, dass wir das tun, was er möchte, dann werden wir gesegnet sein. Amen.